Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, wenn das Mutterglück traurig macht. Die meisten Frauen können es kaum erwarten, endlich nach 9 Monaten ihr Baby in den Armen zu halten. Die Geburt ist eines der anstrengendsten und trotzdem schönsten Momente im Leben einer Frau. Eigentlich. Doch nicht alle Frauen kommen mit diesen Veränderungen in ihrem Leben klar und fallen in ein tiefes Loch. Die Wochenbettdepression ist weiter verbreitet, als man denkt. 15 von 100 Frauen haben nicht nur ein Babyblues, sondern eine tiefe Wochenbettdepression. Manche Frauen leiden unter starken Selbstzweifeln und grübeln viel. Andere haben Konzentrationsprobleme oder Schlafstörungen oder keinen Appetit mehr. Manchmal empfinden Erkrankte auch große Sorgen über die Gesundheit und Sicherheit des Kindes. Die Wochenbettdepression ist meist sehr gut zu behandeln. Doch dafür muss sie erkannt werden. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Dr. Holger Jahn. Dr. Jahn ist ärztlicher Direktor der Ameos Klinika Heiligenhafen, Preetz, Kiel und Oldenburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jahn.
Ja, hallo.
Herr Dr. Jahn, ein Thema, das vielleicht doch die ein oder andere Frau bewegt, die gerne Kinder haben möchte, Frauen, die es vielleicht selber auch schon erlebt haben. Eigentlich kann man es kaum erwarten. Ich habe es in der Einleitung gerade schon gesagt. Nach 9 Monaten möchte man endlich das Baby in den Armen halten und dann ist das große Glück doch nicht da. Woran erkennt man, ob es sich dann um eine Wochenbettdepression handelt?
Ja, also von Stimmungsveränderungen sind relativ viele Frauen betroffen, also mehr als die Hälfte hat zum Beispiel in den Tagen nach der Geburt etwas, das nennt sich Babyblues oder auch Heultage genannt. Das hat was mit den hormonellen Umstellungen nach der Schwangerschaft zu tun, die sehr ausgeprägt sind. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, wenn es um die Ursachen dieser Erkrankung geht. Aber das ist innerhalb von ein paar Tagen vorbei. Von einer Wochendepression, Bettdepression sprechen wir, wenn die Depressionskriterien erfüllt sind. Das heißt, es muss über einen längeren Zeitraum, 14 Tage, eine Stimmungsveränderung da sein, eine depressive Verstimmungslage, ein Gefühl der Gefühllosigkeit, auch Erschöpfungserscheinungen und ähnliche spielen eine Rolle. Und davon kann man sagen, sind doch etwa bis 10% der Patienten betroffen oder der Schwangeren betroffen nach einer Depression. Das kann innerhalb des ersten Jahres auftreten, meistens innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt, aber auch noch bis zu einem Jahr später kann so etwas auftreten und dann würde man das als Wochenbettdepression bezeichnen. Viel seltener ist die sogenannte postpartale Psychose. Das betrifft nur ungefähr ein Promille, also einer von 1000 Gebärenden. Da sind dann auch psychotische Symptome im Vordergrund und das kann dann sozusagen, das braucht dann fast immer eine stationäre Behandlung und hat auch irgendwie, also man muss annehmen, dass man da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch von Komplikationen ausgehen muss, was Suizidalität und andere Dinge angeht. Das ist bei der Wochenbettdepression glücklicherweise nicht so gefährlich. Muss natürlich auch immer wieder berücksichtigt.
Sie hatten gerade schon gesagt, die Ursachen und wenn ich jetzt gerade höre, postnatale Psychose, ist es tatsächlich so, dass das dann durch die Hormone, die eben in der Schwangerschaft ja vielleicht ein bisschen verrückt spielen, ausgelöst wird oder kann es auch schon vor der Schwangerschaft in irgendeiner Form ja geschlummert haben oder entstanden sein?
Ja, das ist, also wie gesagt, da kann man jetzt lange drüber reden, aber fangen wir mal an. Es gibt da ein paar ganz interessante Punkte, die man berücksichtigen kann oder die, von denen man mal gehört haben sollte, um sich dann eventuell weiter zu informieren. Die Schwangerschaft an sich ist ein ganz dynamischer Prozess. Der Körper der Frau wird dort erheblich umgebaut. Also zum Beispiel die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse, die vergrößert sich bei einer Schwangeren um 100% und bildet sich nach der Schwangerschaft dann wieder auf eine normale Größe zurück. Das heißt, sowohl das Gehirn wie auch der gesamte Körper durchlebt da eine große Veränderung. Man hat in den Ovarien bildet sich das Corpus luteum. Es werden alle möglichen Hormone sozusagen verändert. Dann kommt mit der Plazenta, die ist ja ein Teil des Babys, ein Organ sozusagen des Babys zum Zuge, in dem auch ganz erheblich Hormone gebildet werden, von der die Frau natürlich auch was abbekommt. Und da kann man vielleicht ein paar Sachen herausgreifen. Es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Corticotropin-Releasing-Hormon, CRH. Das ist ein Enzym, das wird im Gehirn gebildet, sorgt dann für die Freisetzung von ACTH und dann in der Nebenniere für die Bildung von Cortisol, das ist das Stresshormon. Und von dem wissen wir, dass wenn das erhöht ist, es auch häufiger schwerere Depressionen gibt. Also wir wissen, dass erhöhte CRH-Spiegel mit schwereren Depressionen vergesellschaftet sind. Und jetzt ist nun mal so, dass die Plazenta des Babys eine tausendfach höhere Konzentration von CRH produziert, als das tatsächlich im Gehirn der Mutter ist. Und das ist davor ist die Mutter ein bisschen geschützt, weil in der Leber wird ein Protein gebildet, das dieses CRH aus der Plazenta sozusagen bindet, so dass es nicht ins Gehirn gelangen kann. Aber nach der Geburt ist es oft so, dass dieses Leberprotein schneller runtergeht als das noch in der Zirkulation befindliche CRH, so dass dann auch möglicherweise CRH ins Gehirn der Mutter gerät und es dann dort eben eine depressionsfördernde Wirkung haben kann. Und da ist zum Beispiel ganz interessant zu sehen, wie sich das phylogenetisch entwickelt hat. Es ist zum Beispiel so, dass das CRH bei Amphibien, also bei Fröschen und Kröten zum Beispiel, ein Trockensignal ist. Und das heißt, wenn man dort Kaulquappen hat und der Teich trocknet aus, dann bilden diese Kaulquappen vermehrt CRH. Entwickeln sich schneller, bleiben aber auch kleiner und sind deswegen in der Lage, eine Trockenperiode teilweise zu überleben. Und man weiß zum Beispiel auch bei Frauen, dass der CRH-Spiegel im Blut vor Geburten ganz massiv ansteigt. Also da sagt sozusagen die Plazenta der Mutter, ich trockne jetzt hier sozusagen als Tümpel aus und wir müssen das Baby auf die Welt bringen. Und wir können zum Beispiel das auch bei Frühgeburten sehen, also mit CRH-Anstiegen kann man rausfinden, ob jemand eine Frühgeburt bekommt oder kurz vor einer Frühgeburt steht oder nicht. Und das ist sozusagen ganz normal phylogenetisch oft so, dass ein Hormon, ein Gen, das in einer bestimmten Umgebung eine Bedeutung hatte, in der weiteren Entwicklung der phylogenetischen ganz neue Funktionen übernehmen kann. Und das CRH, wie gesagt, bei uns Menschen funktioniert durchaus anders als das CRH jetzt als Signalgeber zum Beispiel bei Amphibien. Aber ein bisschen was ist noch mit dabei.
Und, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt wirklich ein Vergleich. Ich bin selber Mutter von 3 Kindern. Ja. Wenn ich also höre, so Amphibien und gerade was jetzt dann auch diesen CRH-Spiegel angeht. Sollte man das aber tatsächlich testen, auch in der Schwangerschaft? Oder?
Es werden tatsächlich CRH-Teste momentan in der Gynäkologie entwickelt, die dann aber benutzt werden, um sozusagen Frühgeburten festzustellen. Und wird auch überlegt, inwieweit zum Beispiel Antagonisten zu CRH, Antalamin ist da zum Beispiel zu nennen, eventuell geeignet wären, Frühgeburten hinauszuzögern, sodass man dann um entsprechende Punkte herausgeben. Das will man jetzt als Frau, kann ich verstehen, will man nicht mit einem Frosch verglichen werden, aber
nicht wirklich.
Das gilt für Männer genauso. Auch bei uns ist, also auch bei Männern ist ein Großteil des Gehirns ähnlich aufgebaut wie bei Fröschen. Also wir sind alle miteinander verwandt und auch vom Genetischen her haben wir viele Dinge geerbt. Das hat aber manchmal dann in der Entwicklung andere Funktionen übernommen, ohne dass die alten komplett weggefallen sind. Und wenn Sie sagen, gerade Sie haben selber ein Baby bekommen, ich vermute mal, Sie haben gemerkt, wann Ihre Fruchtblase geplatzt ist.
Tatsächlich, ja.
Da war der Tümpel. Den haben Sie nur jetzt mit in sich hineingenommen. Der ist nicht mehr draußen. Insofern, wie gesagt, Frösche haben es da leichter. Die leichen ihre Kaulquappen ab und haben dann Ruhe. Da tut es sich der Mensch deutlich schwerer. Also das ist zum Beispiel das mit dem CRH als Trockensignal und leider im Körper eben bei den Menschen andere Systematik, Stresssystem. Es wird dann mit Stress detektiert. Das tut es übrigens in der Plazenta auch. Also die Plazenta merkt, ob ob sie gestresst ist, also ob sie richtig wächst, ob sie richtig versorgt ist mit Nährstoffen. Und wenn es zum Beispiel Probleme mit dieser Plazenta und der Versorgung des Babys gibt, dann gibt sie sich dermaßen so selber ein Signal, wir müssen uns jetzt beeilen. Und das kann dann auch dazu führen, dass eben eher bei der Frau, die dann sozusagen nach der Geburt wieder mit ihrem Stresssystem auskommen muss, das aber dazu anstoßen kann, eine Wochenbettdepression zu bekommen.
Herr Dr. Jahn, Stress. Stress ist ja ein Auslöser auch für viele Erkrankungen. Ja. Und Stress in der Schwangerschaft, kann das vielleicht dann auch dazu führen, dass am Ende eine Wochenbettdepression entsteht? Also von den Fröschen jetzt mal ganz abgesehen, das hat mich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen gestresst und ich dachte gut, dass ich das nicht vorher wusste, vor den Schwangerschaften. Aber Stress und Wochenbettdepression, steht das in irgendeinem Zusammenhang?
Ja, wobei man da glücklicherweise eine ganze Menge Filter dazwischen hat, wo das Kind oder beziehungsweise die Plazenta dafür sorgt, dass sie von der Mutter ein wenig auch sozusagen getrennt ist und umgekehrt. Also so, es gibt zum Beispiel in der Plazenta ein Enzym, das nennt sich Hydroxysteroidehydrogenase 11B2 nennt sich das. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass Cortisol, das von der Mutter kommt, deaktiviert wird und nicht auf das Kind gerät. Also wenn die Mutter gestresst ist, heißt das nicht unbedingt, dass der Fetus gestresst wird. Das funktioniert aber nur in einem gewissen Rahmen und wenn diese Sache überschritten wird, dann können auch natürlich Probleme für das Kind auftreten. Ein anderes Problem, jetzt vielleicht ist das bei Ihnen beliebter, als jetzt sozusagen uns mit Fröschen zu vergleichen. Sie kennen, wobei ich da überhaupt gar kein Verständnis dafür habe. Das ist eigentlich etwas, was einen faszinieren sollte und wo man sieht, wie wir alle hier auf dieser Erde zusammengehören.
Vielleicht liegt das daran, dass ich eine Frau bin, Herr Dr. Jahn, und eben, wie gesagt, dreimal Schwangerschaften mitgemacht habe und wie gesagt. Ja.
Was glauben Sie, wie oft ich Schwangerschaftsdepressionen mitgemacht habe? Als Behandelnder. Also Oxytocin, das kennen Sie wahrscheinlich als Kuschelhormon.
Ja.
Das wird auch in der Hypophyse gebildet und freigesetzt, der Neurohypophyse. Und das ist zum Beispiel zuständig für den Milcheinschuss, aber auch für das Miteinsetzen von Venen. Und Sie wissen zum Beispiel, dass es manchmal Oxytocin als Infusion auch gegeben wird, um Venen einzuleiten. Und da gibt es zum Beispiel auch Überlegungen oder beziehungsweise Daten dafür, dass eventuell der Einsatz höherer Dosen Oxytocin bei der Geburtseinleitung möglicherweise die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man postpartal eine Depression bekommt. Also insofern ist es durchaus von Interesse, sich mit diesen endokrinologischen Änderungen während der Schwangerschaft zu beschäftigen. Also da gibt es eine Reihe von Studien, die darauf hinweisen, dass man mit dem Oxytocin, obwohl es ja so ein tolles Hormon ist, Kuschelhormon, vielleicht dann etwas vorsichtiger sein sollte bei der Geburtseinleitung. Ein anderer Punkt, das haben Sie wahrscheinlich auch. Sie wissen, wenn Sie schwanger sind, dass dann sozusagen gerade im dritten Trimenon das Progesteron ansteigt. Das hat eigentlich positive Sachen, ähnlich wie dieses Östrogen. Positive Dinge, was die Stimmung angeht, also viele Patienten, die zum Beispiel bipolare Störungen haben und deswegen auch ein höheres Risiko, eine postpartale Depression zu haben, die brauchen während der Schwangerschaft zum Beispiel keine Medikation, weil sie durch das Progesteron ein bisschen vor Depressionen geschützt sind. Nach der Geburt ist allerdings, fällt das Progesteron sehr, sehr schnell ab und auch das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum viele Frauen nach der Geburt, also in dieser Neueinstellungsphase, den Babyblues bekommen, beziehungsweise wenn sie größere Risiken haben, dann eben auch eine Wochendepression entwickeln. Und in den Vereinigten Staaten ist ein Medikament zugelassen, das nennt sich Brexanolon. Das ist im Endeffekt allerdings Allopregnanolon. Das ist das, was wird aus dem Progesteron bei den Menschen oder bei den Frauen produziert wird. Und das hat eben eine angstlösende Wirkung. Das wirkt ähnlich wie ein Benzodiazepin auf GABA-Rezeptoren und sorgt dafür, dass man entspannter ist, weniger Angst hat und eben auch weniger depressiv wird. Und in den Vereinigten Staaten werden Patienten mit einer Wochenbettdepression 3 Tage mit so einer Infusion behandelt, die dann auch länger vorwirkt. Und das wirkt relativ akut und relativ schnell. In Europa ist das, soweit ich weiß, noch nicht zugelassen. Aber da sieht man, dass man durchaus aus diesen endokrinologischen Überlegungen auch Behandlungsoptionen ableiten kann.
Ist dann aber auch, wenn Sie sagen, also 3 Tage diese Wochenbettdepression zu Ende, ist die dann wirklich nachweisbar? Ich sag mal, dann kommt das große Mutterglück wieder?
Es ist zumindest so, dass man der größte Teil von Wochenbettdepressionen ausheilt, dass das behandelbar ist. Man behandelt das ähnlich wie eine Depression. Viele von den aktuellen Medikamenten, Antidepressiva, kann man auch so geben, dass man zum Beispiel weiter stillen kann. Das heißt, die gehen nicht in größerer Menge in die Milch, Muttermilch über, sodass das Baby damit kein Problem hat. Man kann auch sagen, wer einmal eine Wochenbettdepression gehabt hat, der muss jetzt nicht zwingend damit rechnen, dass er bei der zweiten oder dritten Geburt das auch nochmal bekommt. Wobei man natürlich da jeweils drauf achten muss. Das, also ein Risikofaktor ist das sehr wohl, aber man muss da keine Panik verbreiten. Also ich habe eine ganze Reihe Menschen gesehen, die eine schwere Wochenbettdepression hatten bei der ersten Geburt und dann bei den Folgegeburten keine. Wie gesagt, bei den meisten Patienten heilt das aus. Es gibt so bestimmte Prägnanztypen, so wird das formuliert. Also es gibt Patienten, die hauptsächlich Insuffizienzgefühle haben. Also so dieses typische, ich bin depressiv und ich bin eine schlechte Mutter. Ich kann mich nicht richtig um das Kind kümmern. Ich kann das alles nicht. Da ist ja immer auch ein bisschen Wahrheit mit dabei, weil wenn man das sozusagen nicht irgendwie als Hebamme studiert hat, dann ist man ja tatsächlich als Elternteil mit dem ersten Kind erstmal mit was ganz Neuem.
Mehr so Learning by Doing. Also man hat dieses Kind und dann muss man gucken, dass man es vernünftig versorgt. Das erinnere ich tatsächlich auch noch. Und ich kann mich auch erinnern, tatsächlich im Kreißsaal, als ich mein erstes Kind, meine Tochter im Arm hielt, dass ich erstmal Panik kriegte und dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Hoffentlich mache ich das alles richtig. Und dann aber feststellte, von innen heraus, vom Gefühl, gucke ich ja, ob es meinem Kind gut geht und dann war auch alles wieder okay. Aber ich weiß, dass ich einen kleinen Moment wirklich dachte, oh Gott.
Ja, und wie gesagt, der Gesunde, der ist da ein bisschen indolenter und sagt sich, es wird schon irgendwie gut gehen. Und dann jemand, der eine Wochenbettdepression hat, hakt sich an so einem Gedanken dann fest und bleibt dabei, grübelt da auch weiter. Ein zweiter Prägnanztyp ist ein Zwänge, also oft auch diese Idee, man könnte irgendwie dem Baby schaden aktiv, also irgendwie es fallen lassen oder es auch töten. Meistens sind diese Mütter dann komplett entsetzt über solche Gedanken, schämen sich da auch. Und das sind aber, wie gesagt, in der Regel Zwangsgedanken, wo man auch jetzt nicht Angst haben muss, dass das umgesetzt wird. Das kann man mit den Müttern, glaube ich, auch dann in einer Spreche offen ansprechen, denen zeigen, dass das jetzt so schlimm und außergewöhnlich auch nicht ist. Und auch das assistiert in der Regel während der Behandlung ganz automatisch von alleine.
Ist das auch so eine Art Tabuthema, dass da wenig drüber gesprochen wird? Also wenn ich jetzt mal zurückblicke, man hat dann diese Krabbelgruppen gehabt, Rückbildungsgymnastik, da hat keine Mutter irgendwie gesagt, Mensch, ich habe hier Probleme oder ich habe Angst irgendwie oder Selbstzweifel. Ist das etwas, worüber wenige Mütter sprechen?
Naja, sagen wir mal so, da kann ich jetzt vielleicht als Mann sagen, dass also die meisten Väter oder mir bisher selten Väter begegnet sind, die einfach der perfekte Vater sein wollten. Die meisten wollten einfach Vater sein und dann gucken, wie es läuft, während beim Müttern schon sehr dieses ich bin die beste Mutter aller Zeiten, das wird auch von der Gesellschaft so ein bisschen gefördert und sozusagen hochgelobt. Und da ist es dann für eine Mutter schon ganz schwer zuzugeben, dass sie manches vielleicht dann doch nicht so gut kann oder ihr Kind vielleicht dann doch nicht so gut liebt. Und wenn dann aber so härtere Gedanken kommen, so nach dem Motto, ich träume oder ab und zu denke ich, ich könnte mein Baby auch in den Mixer reingeben, dann ist das sicherlich etwas, wo die wenigsten mit einem gewissen Humor umgehen können.
Ja, das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Ich würde gerne vielleicht noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Sie haben die endokrinologischen Untersuchungen angesprochen. Wenn ich das richtig erinnere, man geht ja zum Gynäkologen, hat dann seinen Mutterschaftspass, da werden die Untersuchungen regelmäßig gemacht, dann hat man irgendwann die Hebamme, die bestimmte Dinge mit einem bespricht. Ich kann mich an keiner Stelle erinnern, dass irgendjemand das Stichwort Wochenbettdepression angesprochen hat, dass es eventuell sowas geben könnte, dass es kommen könnte. Ich habe auch, wie gesagt, schon in den Gruppen keine Mutter kennengelernt, die so eine Wochenbettdepression hatte. Aber wäre das etwas als präventive Erweiterung in der Schwangerschaftsbetreuung, dass man sagt, okay, es gibt eine Wochenbettdepression und wenn ich eben die Zahlen höre, gut, es gibt unterschiedliche 15 von 100 Frauen oder 8 von 100 Frauen, aber es sind eben Frauen, die davon betroffen sind. Tendenz steigend, ich weiß es nicht.
Ich weiß, dass meine Kollegen in der Gynäkologie, in der Geburtshilfe durchaus sich dieser Sache bewusst sind. Die versuchen natürlich möglichst wenig Panik zu verbreiten. Also ich meine, wenn das 10% der Frauen betrifft, dann betrifft es 9 von 10 nicht. Und wer weiß, was man da anrichtet, wenn man da sehr aktiv aufklärt. Aber ich kenne viele Kollegen, die durchaus in der Anamnese Fragen stellen, die vielleicht von den Gebären oder von den Schwangeren gar nicht so als empfunden werden, als dass da jetzt gerade Risikofaktoren abgefragt werden. Und es gibt ja schon ein paar Dinge, die einen da sozusagen aufmerksamer werden lassen. Das sind zum Beispiel in der Vorgeschichte depressive Erkrankungen, gerade auch bipolare Störungen, wo man ein höheres Risiko hat, dann eine postpartale Depression zu entwickeln. Und das ist diesen Frauen oft auch schon aus ihrer Behandlung beim Psychiater bekannt. Also wir haben, gerade wenn Sie bipolare Patienten behandeln, wo ein Schwangerschaftswunsch besteht, da wird meistens, bevor man schwanger wird, ganz viel diskutiert und geschaut, wie geht man jetzt zum Beispiel mit Phasenprophylaxe und ähnlichen Dingen um. Und ich vermute mal, dass da die meisten oder Hochrisikopatienten auch schon ein bisschen rausgefischt werden und da auch ihre Betreuung bekommen.
Wie ist das, wenn eine Frau schon an einer Depression erkrankt ist und dann schwanger wird? Welche Auswirkungen hat das? Ist das dann gleich schon wieder der Auslöser auch für eine Wochenbettdepression? Also kommt das dann noch on top?
Generell kann man sagen, dass Schwangerschaft bei vielen Patienten auch einen positiven Effekt hat, weil durch die hormonellen Veränderungen ein Nettoeffekt dahingehend entsteht, dass man vor Depressionen und vor Angsterkrankungen sogar während der Schwangerschaft geschützt ist. Also die Östrogen- und Progesteronveränderungen und Erhöhungen, die sorgen eigentlich netto dafür, dass eher anxiolytische und antidepressiv wirksame Neurosteroide gebildet werden, die dann auch ins Gehirn der Mutter kommen und dort dann positive Effekte haben.
Und wenn man also jetzt eine Frau hat, die an Depressionen erkrankt ist, wird die dann speziell anders betreut? Wie ist das, wenn die in dem Moment Antidepressiva nimmt und dann schwanger wird? Werden die dann abgesetzt? Kann man die weitergeben?
Also wir würden natürlich immer versuchen, möglichst mit ohne Medikation in so etwas reinzustarten. Aber es ist tatsächlich so, dass eine ganze Reihe der neueren Medikamenten relativ unproblematisch auch während einer Schwangerschaft oder insbesondere danach genommen werden können. Aber wie gesagt, es ist in der Regel so, dass die Pharmafirmen natürlich das nicht vorher testen können. Es ist so, dass die Erfahrungen mit den neuen Medikamenten dann an Zufallsgeschichten erforscht wird. Also dass dann eben Menschen schwanger werden und das Medikament genommen haben und man schaut dann, ob es halt eben Probleme für die Frau oder für das Kind als Folge hat. Und man kann schon sagen, es gibt eine Reihe von moderneren Medikamenten, SSRIs, die ein relativ niedriges Risiko haben. Trotzdem würden wir, wenn jemand eine geplante Schwangerschaft hat, immer überlegen, dann während der Behandlung, dass die Pharmakotherapie halt nach möglichst gering zu halten.
Wie ist das, wenn jemand so eine ausgeprägte Wochenbettdepression hat, dass er womöglich auch Suizidgedanken hat und stationär aufgenommen wird, mit oder ohne Kind?
Das hängt von ganz unterschiedlichen Randbedingungen ab. Also theoretisch versuchen wir bei Wochenbettdepressionen die Kinder immer mit aufzunehmen, weil das ja auch für die Mutter-Kind-Bindung wichtig ist und weil die Mutter während der Behandlung ja auch dann merkt und sieht, dass manche Sachen halt eben durchaus nicht so problematisch sind, wie sie das selbst eingeschätzt hat. Also wir versuchen die Kinder in der Regel immer mit aufzunehmen. Manchmal geht das nicht. Also gerade jetzt so im Rahmen jetzt einer postpartalen Psychose, die jetzt relativ selten vorkommt, aber dann sehr heftig ist, kann es durchaus sein, dass also sozusagen die Suizidgedanken sehr, sehr stark sind. Und da ist dann ganz häufig das Problem, dass da die Trennung zwischen Kind und Mutter im Kopf der Mutter noch nicht stattgefunden hat. Also viele Mütter entscheiden dann nicht nur über sich selber den Suizid, sondern auch für ihre Kinder mit. Und ich habe auch in meiner persönlichen Karriere es ein paar Mal mit beobachtet, dass irgendwie Patientinnen zu uns kamen, die versucht hatten, sich umzubringen und wo es allerdings nur funktioniert hat, dass sie ihr Kind umgebracht haben. Und das ist natürlich dann eine besonders grausame Situation, weil wenn die Patientinnen dann nach einer gewissen Zeit aus dieser Psychose herauskommen und merken, was sie angerichtet haben, dann ist das fast schon wieder ein Grund, depressiv zu werden.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, eine Schuld, mit der kaum eine Frau wirklich leben kann, könnte ich mir vorstellen.
Es fällt sehr, sehr schwer und ich habe auch, wie gesagt, ich habe 2 Patientinnen gehabt, die dann nach einer gewissen Zeit dann doch auch sich suizidiert haben, nachdem sie vorher ihr Neugeborenes suizidiert hatten. Das ist glücklicherweise ganz selten.
Zeugt aber auch davon, dass man wirklich, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht nur ein Babyblues, den man hat, sondern da könnte eine Wochenbettdepression entstehen, sich sofort Hilfe sucht. Ja. An wen kann man sich wenden? Natürlich, klar, Fachärzte, aber Hebamme, Gynäkologen auch?
An jeden Hausarzt, an jeden Gynäkologen, an jeden Psychiater. Sie können auch jederzeit in die Ambulanzen der Kliniken gehen, also wenn es wirklich gar nicht anders geht. Also das ist schon ja kein ganz unbekanntes Krankheitsbild. Jeder Arzt hat davon mal gehört und kann dann auch helfen, sozusagen da die richtigen Weichen zu stellen.
Ich glaube, wichtig ist vielleicht an der Stelle auch, dass man den Frauen, den Müttern deutlich macht, dass das keine Schwäche ist, dass sie keine schlechte Mutter sind, sondern im Gegenteil, dass sie krank sind und wenn sie sich Hilfe suchen, sogar eine Art Stärke zeigen.
Ja, das ist ganz klar. Also da fehlt, das ist so ähnlich wie die Anti-Stigma-Debatten, die wir auch bei anderen Erkrankungen haben. Ich glaube, dass das in den letzten Jahren auch einfacher geworden ist. Also eine Depression heutzutage öffentlich zu machen und darüber zu sprechen, ist deutlich einfacher geworden. Ich gehe immer davon aus, dass das für die Wochenbettdepression ähnlich geht. Wir haben ja momentan eher Probleme, Angebote aufrechtzuerhalten, dadurch, dass wir doch deutlich weniger Pflegekräfte, deutlich weniger Ärzte haben und gleichzeitig die Anforderungen an Dokumentation und an sozusagen an Ressourcenkontrollen zugenommen haben, ist es schon nicht mehr so einfach, Plätze zu bekommen. Also sehr viele spezialisierte Einrichtungen, die sozusagen Wochenbettdepressionen auf Spezialstationen behandelt haben, die mussten aus Personalmangel eingestellt werden oder auch weil die Anforderungen sich so erhöht haben, dass das nicht mehr machbar war. Und also um es gegenüber der Krankenkasse abzurechnen. Und von daher werden jetzt viele dieser Patientinnen auf ganz normalen Depressionsstationen behandelt. Das ist natürlich nicht so ideal im Vergleich jetzt zu einem Spezialanbieter.
Aber wenn Sie Hilfe brauchen, dann bekommen Sie natürlich Hilfe. Ja. Wir haben jetzt, und das würde ich dann einfach zum Schluss nochmal fragen wollen, ganz viel über die Frauen, über die Mütter gesprochen. Welche Folgen kann so eine Wochenbettdepression oder psychische Folgen für das Kind haben?
Naja, es hat ganz klar bei einer schwereren Erkrankung, wenn das Kind zum Beispiel von der Mutter auch abgelehnt wird oder wenn sozusagen da dann Pflegefehler auftauchen, weil die Mutter zum Beispiel zwanghaft Puder zwanghaft wickelt, weil sie denkt, sie kann es nicht richtig machen und es muss es deswegen den ganzen Tag machen, kann das natürlich zu Bindungsproblemen und auch zu Entwicklungsproblemen bei den Kindern führen. Dass die Kinder nicht richtig oder gar nicht versorgt werden, das kann zum Beispiel im Rahmen von Psychosen vorkommen. Das haben wir aber glücklicherweise auch relativ selten. Wobei, wie gesagt, ich habe jetzt so einen Fall gerade erst letzte Woche gehabt, da ist jetzt das Kind und die Mutter mussten getrennt werden. Das Kind liegt auf einer Intensivstation, weil es halt unterkühlt und falsch gefüttert worden ist. Aber das ist glücklicherweise eher selten. Ich glaube auch, dass die Folgen für die Kinder meistens, wenn das sozusagen behandelt wird und auch ja behandelbar ist, dass da keine langfristigen Nachteile zu erwarten sind. Kinder sind in der Hinsicht glücklicherweise sehr resilient und sehr zäh sind halt eben auch Kaulquappen.
Womit wir wieder den Bogen geschlagen haben zu den Amphibien. Ich habe gerade viel dazu gelernt.
Vergessen haben wir natürlich die Männer. Es gibt auch Männer mit postpartaler Depression. Das ist meistens ein guter Hinweis darauf, dass die Mutter auch eine hat. Es gibt also viele Väter, die, wenn ihre Frau depressiv reagiert, dann auch depressiv mitreagieren. Und das könnte zum Beispiel durchaus ein Indikator sein. Also wenn da ein Mann auftaucht, der depressive Symptomatik zeigt, nachdem er Vater geworden ist, sollte man sich unbedingt die Mutter auch anschauen.
Also Männer, die immer ein bisschen mitschwanger sind. Das zeugt ja aber auch davon, dass sie eben tatsächlich sich damit auch auseinandersetzen. Vielen Dank, Herr Dr. Jahn, für die umfassenden Informationen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe viel dazugelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch und freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.